Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast war Johannes Schmiele.
Ansichtenzeit heißt Besuch von Gästen. Heute könnte unser Motto entsprechend dem Buchtitel unseres Gastes lauten: Bäume auf die Dächer und Wälder in die Stadt. Ich freue mich, den Buchautor und Freund der Bäume, Konrad Amber, im Ansichtenstudio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne. Herr Amber, Sie sind dafür bekannt, dass Sie die Menschen durch inspirierende Fotografien in die Natur, in die Wälder und unberührte Landschaften entführen. Was reizt Sie so an märchenhaft anmutenden Bäumen?
Also tatsächlich ist es so, dass ich selber fasziniert sein muss, um etwas weitergeben zu können. Ich tauche ein in einen Wald oder ich nähere mich einem Baum und brauche manchmal längere Zeit, um mich da einzufinden, zu sehen, zu spüren, was es Schönes gibt, was Besonderes ist. Und ja, manchmal nach einigen Minuten, manchmal braucht es viel länger, beginne ich dann zu fotografieren, wissend allerdings, dass mir das nicht immer so gelingt, wie ich es vor Ort ja spüre. Dazu kommen ja noch viel mehr Eindrücke vom Geruch her, von der Tagesstimmung, von der Temperatur, von den Geräuschen. Ja, und das versuche ich dann als Fotograf möglichst einzufangen mit den zweidimensionalen Bildern. Manchmal gelingt das ganz gut. Das ist dann für mich so ein Zeugnis dieser Stimmung. Und ich glaube genau, dass diese Bilder dann auch von den Menschen besonders geschätzt werden und ankommen.
Wo haben Sie das Fotografieren gelernt?
Eigentlich wirklich durch mich selber, learning by doing. Es hat mich immer schon zur Fotografie hingezogen. Eigentlich habe ich begonnen, als Jugendlicher zu filmen, damals Super 8. Das hat mir sehr gut gefallen.
Es war damals auch modern.
Richtig, ja. Endlich einmal Bewegtbilder, nicht im Fernsehen und dann auch schon in Farbe. Also ganz, ganz spannend. Und da bin ich dann zur Fotografie gekommen. Und zwar ganz eigenartig. Ich bin ja in Hohenems geboren und aufgewachsen und war zu Beginn ein Mithelfer und Mitstreiter der Schubertiade. Gerd Nachbauer hat mich gefragt, ob ich da mithelfen würde, Platz anzuweisen, die Künstler zu bedienen und dabei auch zu fotografieren. Ich habe mir also eine gute Ausrüstung gekauft und habe quasi das Fotografieren im dunklen Rittersaal des Palastes zu Hohenems gelernt. Möglichst leise, um die Künstler nicht zu stören, in dämmerigem Licht, was ja schwierig genug ist. Ja, und da habe ich dann die ersten Jahre der Erfahrungen mit dem Fotografieren verbracht.
Wie ist Gerd Nachbauer auf Sie gekommen oder Sie auf den Gerd Nachbauer? Wie war das?
Also als Emser kennt man einander natürlich und er war immer wieder in einem Plattengeschäft, als ich damals auch Schallplatten gekauft habe. Das gab es wirklich. Man hat sich da getroffen und gesprochen und irgendwie sind wir da sehr schnell einig geworden. Er hatte eine spannende Aufgabe. Ich habe ja von Schubert und von Klassik wenig Ahnung. Ja, und nach 10 Jahren wusste ich schon ein bisschen mehr von der Musik, aber ich habe wirklich tolle Künstler kennengelernt, wie den damals Hermann Prey und den Robert Hull und den Harnoncourt und so weiter. Und das waren einfach wunderbare Erlebnisse. Und für mich natürlich so als kleiner Stadtjunge schon ein besonderes Erlebnis und auch, ja, eine schöne Verantwortung, die ich tragen durfte, da eben Fotos machen zu dürfen.
Sie wollen ja, Herr Amber, mehr Grün ins Leben bringen, ja. Und Sie plädieren für grüne Städte.
Ja.
Was ist da das Motiv?
Also zunächst bin ich ja Baumfreund und Pflanzenfreund und ich sehe, was wir von den Bäumen haben, was die Gutes für uns tun und wie es den Menschen geht, die sich mit Pflanzen umgeben, die natürliche Gärten haben, die in Baumnähe leben. In den Städten ist das natürlich alleine schon durch die historischen Entwicklungen, durch die Versiegelungen, durch die Verdichtungen viel zu kurz gekommen. Und ich sehe, wie es den Menschen dort geht. Ich bin ja viel auf Reisen in Mitteleuropa, kenne wirklich viele Städte. Und da spürt man schon, ja, wenn Bäume fehlen, wenn Pflanzen fehlen, wie es den Menschen geht, es gibt Überhitzungen, es gibt Trockenheiten, es gibt Feinstaube, die Menschen sind gestresst, oftmals ungesund, leiden an Allergien und Unverträglichkeiten. Und das kann man mindern und zum Teil auch ausschalten, indem dass man eben Pflanzen zu sich hernimmt, sei es im Wohnbereich oder am Haus, vor dem Haus, in Parks. Und wenn sich die Menschen da mit Pflanzen umgeben, geht es ihnen sichtbar besser.
Der Hirnforscher Manfred Spitzer vertritt ja auch die These, dort, wo Kinder im Grünen mit Pflanzen aufwachsen, ist ihre Kreativität einfach besser als wie Kinder, die in Betonlandschaften aufwachsen müssen.
Ich bin überzeugt davon. Ich kann es ja an meiner Kindheit auch ein bisschen vergleichen. Wir sind damals in Hohenems, in der Hohenemser Reute, quasi am Waldrand aufgewachsen. In den Ferienzeiten im Sommer waren wir quasi nur im Wald. Und da erinnere ich mich immer noch daran zurück. Wir waren sehr kreativ. Wir haben tagelang im Wald gespielt mit Moos, mit Höhlen, mit Bäumen. Wir saßen auf Bäumen, haben im Wald übernachtet. Es war uns keine Sekunde langweilig, war immer spannend. Ein toller Lernprozess, und zwar nicht nur, was es da gibt und zu sehen und zu riechen, sondern auch anzugreifen, wie reagiert etwas. Das ist, glaube ich, etwas, was vielen Kindern heutzutage fehlt, wenn sie nur diese Wischbewegung auf dem Handy kennen, dass sie eben rausgehen und einmal sehen, wie ist es, barfuß in einem feuchten Mooswald zu stehen. Und wie riecht er? Und was passiert, wenn ich Harz am Finger habe? Und was kann ich dabei entdecken? Das gilt natürlich für Kinder speziell, weil sie am Lernen sind. Das gilt aber auch absolut für die erwachsenen Menschen auch.
Ansichten mit Johannes Schmiedle.
Der Baum- und Pflanzenfreund und Buchautor Konrad Amber ist heute unser Gast in den Ansichten. Herr Amber, seit wann sind Sie in Ihrem Leben der Mensch, der sagt, Bäume haben eine Stimme? War das das Ergebnis des befürchteten Waldsterbens oder woher kommt das bei Ihnen?
Ja, also es geht ja nicht alles so nach Plan im Leben und das war nicht wirklich so geplant. Ich würde vielleicht eher von Bestimmung sprechen. Baumfreund war ich immer schon. Ich habe mit meinem Vater damals in den 60er Jahren im Hohenemser Ried schon ein kleines Wäldchen gepflanzt. Da leben immer noch 160 Bäume, inzwischen so groß, dass man sie kaum umarmen kann. Also der Bezug zu Bäumen war immer da, ist natürlich dann durch die Berufswelt, durch die Familie etwas zurückgedrängt worden. Und erst als ich so Zeit hatte, mir zu überlegen, für was ich eigentlich auf der Welt bin, ob es da noch einen Plan B oder eine andere Alternative gibt, wurde mir bewusst, dass ich eigentlich das machen möchte, was ich als Kind am liebsten getan habe. Ich habe also meine Unternehmen zum Teil übergeben und verkauft. Und so etwa seit 10 Jahren beschäftige ich mich sehr intensiv mit Bäumen, mit der Fotografie, mit dem Buchschreiben, mit Vorträge machen. Und eigentlich findet jeder Tag jetzt bei mir mit oder über Bäume statt.
Sie haben es angedeutet, pflegen Sie für sich auch privat solche Stücke Natur?
Ja, tatsächlich. Also einmal dieses kleine Wäldchen, das inzwischen
ein Natur,
genau, die, das ein Naturwald geworden ist. Da liegen natürlich auch tote Bäume am Boden herum, Efeu wächst und wuchert. Schaut unheimlich romantisch aus. Jeder, der da mal mitgeht, glaubt gar nicht, dass das auf so kleinem Platz möglich ist, ein kleines Wäldchen. Aber auch in meinem Garten im Hadlerdorf, der eigentlich so im Dorfzentrum, alten Dorfzentrum sich befindet, leben etwa 20 Bäume, sogar auf relativ engem Grund. Und ja, die Älteren sind dann 30, 35 Jahre alt, eine wunderbare Blutbuche mitten im Garten, auf die ich manchmal klettere und sitze, Bücher lese. Das findet unmittelbar in meinem Leben statt. Ich schaue dazu, ich mache Versuche, ich verfolge diese Gehölze, diese Mischung von Pflanzen seit vielen Jahrzehnten und lerne daraus natürlich auch. Totholz liegt am Boden, ganz klar, Spechte, Igel, Hornissen, Vögel, Alles lebt da im Garten und bewegt sich sehr naturnah. Ja, und die Bäume sind quasi vor meiner Haustür und mitten in meinem Garten.
Es ist also ein faszinierender Gesamtorganismus.
Ja, genau.
Oder?
So ist es.
Mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit dem Boden, mit den Insekten. Also alle spielen eigentlich zusammen.
Man sieht auch, wie eng das Ganze verwoben ist und wie der Ausfall eines Baumes oder einer Tierart sich auswirkt auf alle anderen Systeme. Also man spricht da oftmals vom Kollabieren eines Ökosystems. Ich sehe es auch, dass in meinem Garten, ich habe es gestern erst wieder gezählt, über 20 Vogelarten leben und mich besuchen kommen, um eben das Futter zu holen, das ich ihnen bereitstelle. Und in Nachbargärten sehe ich kaum Vögel. Die fühlen sich da vielleicht nicht so wohl. Die haben bei mir natürlich auch Versteckmöglichkeiten, wenn mal ein Habicht vorbeifliegt oder eine Katze lauert. Die haben Rückzugsmöglichkeiten und so natürliche Fluchtmöglichkeiten, sich zurückzuziehen und sich zu schützen in den Bäumen, in dem Geäst.
Sie haben es vorhin erwähnt, Sie sind in Hohenheimsreuth aufgewachsen. Der ganz private Konrad Amber. In welche Familie wurden Sie da hineingeboren?
Mein Vater war Drogist in Hohenems, also in der Marktstraße. Meine Mama kam aus einer Familie, die ursprünglich aus dem Trentino zugewandert ist. Und das waren so Geschäftsleute, Unternehmer, recht erfolgreich. Wir waren drei Kinder, zwei Buben und ein Mädchen. Ich war der Mittlere. Der ältere Bruder von mir war aber krank und ist als 10-, 11-Jähriger gestorben. Wir waren dann zu zweit und sind quasi so in einem bürgerlichen Umfeld. Hohenems war damals natürlich Gemeinde, quasi ein Dorf aus heutiger Sicht. Sind wir da recht behütet aufgewachsen.
Aber in der Reute?
In der Reute.
Mit dem Blick übers Rheintal.
Ja, genau. Also in der Reute war unser Fluchtpunkt. Da oben war ein zweites Häuschen, wo man uns als Kinder hingeschickt hat, wo wir die Ferien verbracht haben. Es war aber nicht unser Wohnhaus.
Sie sind oder waren Geschäftsmann. Sie haben das auch schon angedeutet. Wie sind Sie das geworden?
Naja, wenn man in einer Unternehmerfamilie aufwächst, wo das Geschäft im Haus ist, das war die Drogerie, und ich kann mich an viele Weihnachten erinnern, als wir als Kinder im Geschäft mitgeholfen haben, Weihnachtsgeschenke einzupacken und so weiter. Das Gespräch jedes Wochenende, es ging immer nur ums Geschäft, um das Selbstständigsein, um die wirtschaftlichen Belange, dann wird man natürlich schon geprägt in dieser Richtung. Und als dann der Vater sehr krank wurde, hatte mehrere Herzoperationen, lag es an den Kindern zu entscheiden, steigen wir in diese Fußstapfen, übernehmen wir das Geschäft. Und als älter Bruder habe ich das dann auch gemacht, habe meine bis dorthin begonnene Schule abgebrochen, bin in die Hack gegangen, Matur gemacht und dann das Geschäft meines Vaters übernommen. Damals eine Drogerie zu übernehmen war schon recht riskant, denn diese einzelnen Geschäfte sind immer mehr verschwunden und mussten den Ketten weichen. Und ich habe mich dann da sehr schnell spezialisiert. Es wurde Parfümerie daraus und dieser Künstlerladen, die Farbenlaube.
Ich glaube, Sie haben mit Farben schon Geschäfte gemacht.
Genau, also mit Künstlerfarben. Ich habe tatsächlich eine Affinität zur Kunst. Ich habe in der Schule schon gern gemalt und zu Künstlern guten Kontakt gehabt. Ich habe mir vorgestellt, das hat es in Vorarlberg noch nicht gegeben, das könnte der Markt brauchen. Habe da 1981 die Farbenlaube gegründet als Künstlermaterialgeschäft. Und zuerst in Hohenems und dann sind wir nach Dornbirn gezogen, sind stetig größer geworden. Wir haben ein Programm entwickelt, das hieß Mal. Das gibt es heute noch, hunderte Kurse im Jahr, die da angeboten werden. Ich habe damals dann auch mitbegründet den Kunstraum in Dornbirn mit Hans Dönser und Gerhard Winkler zusammen. Also auch wieder eine Institution in Sachen Kunst. Und habe mich da sehr engagiert. Das gefällt mir immer noch. Das war für mich eigentlich ein wichtiger Teil meines Lebens. Die Natur brauchte ich aber auch als Ausgleich dazu.
Ansichten. Zu Gast bei Johannes Schmiedle.
Buchautor Konrad Amber ist heute unser Gast in den Ansichten. Sie haben 3 Töchter, habe ich gelesen. Wie nehmen Sie die Gedankenwelt des Vaters auf, was die Bäume, die Natur anbetrifft?
Es gibt ja in der Natur, speziell was die Bäume betrifft, sehr viel Analogien zu uns Menschen. Das Verwurzeltsein, das Wachsen, die jungen Bäume, die aufkommen müssen, sich gegen die alten Stämmen und auf der Suche zum Licht groß werden wollen. Und ich habe meine Töchter eigentlich gerne und immer wieder mit auf meine Wanderungen und Reisen genommen, mit in den Wald natürlich. Ich weiß, dass alle Töchter schon im Volksschulalter mindestens 20 Baumarten an ihrer Plattform erkannt haben und damit brilliert haben im Bio-Unterricht. Alle 3 Töchter waren im Bio immer sehr, sehr gut. Und die haben das auch sehr gerne gemacht. Es ist immer ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Wissensvermittlung. Und das haben sich alle 3 eigentlich wirklich gut bewahrt, diese Liebe und Nähe zur Natur.
Worauf hören Sie mehr, auf den Konrad oder auf den Heinz? Oder auf den Heinz Konrad?
Ja, das ist die Schlüsselfrage. Tatsächlich heiße ich Heinz Konrad und als alter Emser Mattis. Damals in den 60er Jahren wollte aber kaum ein Bub Heinz Konrad heißen. Das war einfach zu stark verknüpft mit dieser Galionsfigur aus Wien, mit dem Heinz Konrads. Und deshalb hat man das abgekürzt, das war auch okay. Aber je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich mir gewünscht, Konrad zu heißen. Es ist mein zweiter Name und zeigt mir eigentlich auch die Wurzeln. Auch mein Großvater hieß Konrad. Lustigerweise ist ja dieser Name Konrad Amber ein Autorenname. Und den gibt's kein zweites Mal in Österreich, was mir gefällt und was mir geholfen hat, den Namen auch für meine Belange zu schützen. Das ist eine Marke und die versuche ich auszufüllen, zu leben und natürlich auch in der Richtung der Naturbetrachtung meiner Botschaften auch zu befüllen.
Heinz Mattis alias Konrad Amber ist heute unser Gast in den Ansichten. Nochmals, wie kommen Sie auf den Amber?
Ja, Amber hat viele Bedeutungen natürlich. Amber ist ein amerikanischer Ahorn. Amber bedeutet auch Bernstein. Amber klingt natürlich auch urig und romantisch, ist vorne im
klingt
ABC.
Gut.
Klingt gut. Ich finde es auch und es passt auch irgendwie zu Bäumen und zu meiner Haltung. Lustigerweise bin ich über Facebook mit einer Fotografin in Illinois befreundet, die heißt Amber Conrad. Und ich schreibe ihr Hello Amber und sie schreibt zurück Hello Conrad. Also das sind so spannende Dinge. Aber Konrad Amber als Name ist offenbar sehr selten und deshalb glaube ich auch einprägsamer wie mein bürgerlicher Name, den es allein in Hohenems, glaube ich, schon 400 Mal gibt.
Kommt man vielleicht manchmal innerlich in einen Zwiespalt mit einem solchen Pseudonym?
Also ich glaube, nein. Definitiv nicht. Lustigerweise sehe ich das etwas spielerischer wie manche andere. Man muss ja überlegen, ich muss auf 4 Namen reagieren.
Eben.
Also ganz lustig. Auf meinen Reisen ist mir Folgendes bisher passiert, erst kürzlich. Seit 10 Jahren reise ich als Konrad Amber, check in Hotels ein, unterschreibe Rechnungen, bezahle mit Kreditkarten. Es gab bisher kein einziges Mal eine Nachfrage oder irgendein Thema. Man sieht den Menschen vor sich und man hört den Namen, die Rechnung wird bezahlt, alles ist in Ordnung. Und für mich ist das ja quasi nicht so eine Pseudorolle, sondern eigentlich denke ich, bin ich wirklich der Konrad Amber und war wahrscheinlich irgendjemand anders, möglicherweise eben einmal der Heinz Mattis.
War das Pseudonym vielleicht auch mit einer äußeren Veränderung verknüpft damals, wie Sie sich konkret dafür entschieden haben, zu sagen, an dem Punkt beginne ich jetzt etwas Neues?
Es hat ja eigentlich sukzessive angefangen. Das war nicht tatsächlich so ein Zeitpunkt, wie man es manchmal liest in Lebensgeschichten, so ein Unfall oder ein Neubeginn. Ich hatte die Firma Kunstkontakt, in denen wir viele Hotels im deutschsprachigen Raum mit Bildern ausgestattet haben. Unter anderem mit Fotografien. Und da waren immer wieder meine Fotografien dabei. Und um das Ganze neutral zu gestalten und nicht den Kunden zu beeinflussen, habe ich diese Fotografien damals als Konrad-Amber-Fotografien präsentiert. Und der Kunde konnte so sehr unbeeinflusst wählen, welches Bild, welches Motiv ihm am liebsten ist. Und daraus wurden immer mehr Wünsche nach dem Amberschen Fotografien, Naturfotografien. Und das hat sich immer mehr etabliert. Lustigerweise hat man mich dann manchmal in meiner Firma Kunstkontakt angerufen und den Herrn Mattis begrüßt und wollte dann unbedingt den Herrn Amber sprechen, um mit ihm ein fotografisches Problem zu erläutern. Und das waren dann lustige Situationen.
Konrad Amber ist heute unser Gast in den Ansichten. Durch Ihre Reisen, Herr Amber, zu den Bäumen erfahren Sie natürlich auch sehr viel Wissen über Regionen, über Naturlandschaften. Wie verarbeiten Sie das für sich? Schreiben Sie sich das immer auf? Archivieren Sie die Dinge, wo Sie da waren?
Das eine sind die visuellen Eindrücke. Die halte ich zum Teil mit der Fotografie fest. Ich habe aber wirklich ein recht gutes visuelles Gedächtnis. Ich merke es dann immer wieder, wenn ich Fotos anschaue aus meinem Archiv. Das sind jetzt über 50.000 Fotos von Wäldern und Bäumen. Und ich behaupte, dass ich bei den meisten immer erkennen kann, wo das war, wann das war, wie hat der Wald gerochen, welche Tageszeit es war, weil diese Erinnerungen sich so tief einprägen.
Als Gesamterlebnis.
Genau, als Gesamterlebnis. Das Buch Baumwelten, das ich damals geschrieben habe und für das ich ja 7 Jahre durch Europa gereist und gewandert bin, das war nie wirklich zu Beginn die Absicht, ein Buch zu machen. Das habe ich für mich getan. Dieses Erleben dieser uralten Bäume. Ich denke, in Vorarlberg gibt es 2, 3 wirklich alte Bäume. Aber es gibt Gegenden, wo eben Menschen anders mit alten Bäumen umgehen. Und da gibt es Dutzende uralte Bäume, viel, viel größer, viel, viel älter als bei uns. Und das sind wirklich Erlebnisse. Und das habe ich dann immer wieder fotografiert und gesammelt und archiviert. Und irgendwann ist mir bewusst geworden, was passiert, wenn ich jetzt beim nächsten Ausflug in den Baum herunterfalle und alles ist vergessen und verloren? Und da ist dann die Idee des Buchmachens entstanden. Ich möchte etwas machen, was dauerhaft hält, was auch die anderen Menschen begeistern kann. Etwas quasi, wo ich die anderen Menschen dafür begeistern und interessieren kann.
Gab es auf diesen Reisen durch Mitteleuropa so ganz besondere Eindrücke, wo Sie sozusagen nicht mehr zu halten waren, ob des Eindrucks der Landschaft und der Bäume und des Waldes, in den Sie oder in die Sie da geraten sind?
Ja, das gab es sehr oft. Das sind eigentlich sehr intime Momente. Ich bin ja da meistens alleine unterwegs, weil das Mitgehen mit einem Fotograf ein bisschen, das braucht Geduld. Der bleibt plötzlich stehen und wartet und nichts passiert. Also das mache ich alleine. Aber durch diese Art der Verlangsamung nimmt man die Dinge anders wahr. Ich bin oft barfuß unterwegs. Das mache ich, um mehr zu spüren. Natürlich eine tolle Massage für die Fußsohlen und ich empfinde viel mehr am Boden. Ich gehe also langsam und leise, dabei entstehen Tiersichtungen. Plötzlich beobachtet ein kleines Füchschen einem, ein Hirsch in der Nähe und so weiter. Das passiert, wenn man leise ist und langsam ist. Also das sind schon Erlebnisse, die sehr, sehr eindrücklich sind. Und dann kommt noch etwas dazu. Meine Erlebnisse in den wirklichen Naturwäldern, die es so in Vorarlberg kaum mehr gibt. Dieser Wald riecht schon anders, der hat eine andere Energie, da passieren andere Dinge, man sieht viel mehr Tiere, es ist eine Lebendigkeit und eine Vielfalt, die man so in Vorarlberg kaum mehr erleben kann, weil ja bei uns 98% der Flächen Wirtschaftswälder sind, schon lange durch den Menschen umgebaut worden sind und die restlichen kleinen Schutzwälder und vielleicht kleinen Urwälder in engen Tälern sind wirklich kaum mehr zugänglich. Also dieses Gefühl und dieses Erleben war mir völlig neu. Und das sind sehr, sehr eindrückliche Momente.
Es ist auch eindrücklich zu erfahren, nicht zuletzt auch über Ihre Bücher, dass der Baum sozusagen der Mittelpunkt des Lebens war. Sei es den sogenannten Gerichtsbaum oder den Hochzeitsbaum. Also da sieht man, da hat der Baum so eine ganz eigene und für bestimmte Anlässe besondere Bedeutung.
Wir haben ja in der Kulturgeschichte etliches vor der Christenheit übernommen. Diese heidnischen Bräuche, dass man beispielsweise Eichen angebetet haben, die dann dem Wotan und dem Odin gewidmet waren oder gesegnet waren, das haben wir dann in der Christenheit mit Linden übernommen oder beispielsweise auch mit Eiben übernommen. Man hat den Bäumen bestimmte Funktionen gegeben, wie eben auch Gerichts- und Hochzeitsbäume und auch in unserem Sprachgebrauch beispielsweise. Man denkt nur einmal an den Stammbaum oder an den Maibaum oder den Weihnachtsbaum. Man projiziert in den Baum natürlich Wünsche, Sagen, Mythen hinein und manchmal steht der Baum ja da für irgendetwas Dauerhaftes, für irgendwas, was schon lange vor unserer Zeit passiert ist oder vielleicht passiert sein kann. Und das wird dann in diesen Baum hinein interpretiert, verbunden mit Sagen und Legenden. Damit wird das quasi ein lebender Geschichtsbaum.
Radio Vorarlberg. Ansichten.
Baumfreund Konrad Amber ist heute unser Gast in den Ansichten. Herr Amber, wer den Menschen so wie Sie über Bildvorträge, über Bücher die Natur nahebringt, was erlebt er von Seiten der Zuseher und der Zuhörer? Überraschendes?
Ja, inzwischen ist es nicht mehr so überraschend für mich. Es gibt verschiedene Reaktionen, die mich immer wieder beeindrucken. Dass beispielsweise Menschen, die nach einer Stunde eines Vortrags zu mir kommen und dann vor mir sagen, sie hätten sich jetzt in ihrer Haltung geändert. Beispielsweise, dass ein Baum jetzt überleben darf, den sie sonst gestern noch gefällt hätten. Oder dass zu mir eine Dame kommt und sagt, sie besitze einen Wald im Bregenzer Wald. Sie nimmt ihn jetzt tatsächlich aus der Nutzung und lässt ihn Naturwald werden. Ich hätte sie jetzt quasi dafür bestätigt und sie hätte ihre letzten Zweifel verloren. Das macht sie jetzt. Oder ein Schweizer Ehepaar, das mir eben erzählt hat von Mallorca, sie wollten jetzt ein Gebiet roden und mit Olivenbäumen besetzen. Jetzt waren sie der Meinung, der Naturwald, der Korkeichenwald sei so schön, der bleibt so. Und das ist schon für mich ein besonderes Erlebnis, dass ich die Menschen zum Teil anzünden kann und dass sie begeistert werden oder eine andere Einstellung zu Bäumen haben.
Sie arbeiten ja auch über die sozialen Netzwerke. Wie ist da die Resonanz?
Es gibt ja verschiedene Netzwerke, Facebook beispielsweise, da poste ich relativ regelmäßig, bekomme sehr viele Anfragen. Die Resonanz ist oft gewaltig. Manchmal sehen Fotos oder Berichte von mir 1000 Leute, auch auf LinkedIn, auf Instagram und so weiter. Es ist natürlich einfach, am Computer oder am Handy zu sitzen und schnell etwas zu schreiben. Dennoch, die meisten Menschen kennen mich ja gar nicht und schreiben es der Sache wegen. Es geht um die Bäume, es geht um meinetwegen Alleen oder um den Erhalt eines speziellen Baumes. Und da gibt es Emotionen, da gibt es Begeisterung und da bewegen sich wirklich Menschen auf die Natur zu. Das freut mich sehr.
Hasspostings gibt es vermutlich keine.
Relativ wenig, ja, tatsächlich.
Außer von jenen, die den Wald gerne aufgeräumt und ausgeblasen sehen.
Ja, genau, so ist es. Oder glauben, dass diese Kiesfläche vor dem Haus jetzt der moderne Ersatz für Garten ist. Da brauchen sie auch einen Laubbläser dazu.
Es ist vermutlich ein Schreckensgeräusch für Sie.
Ja, wie natürlich auch eine Motorsäge. Kettensäge auch, das sind wirklich unangenehme Geräusche. Nun muss man ja sagen, die Geräusche sind ja wirklich nicht schön, die diese Geräte erzeugen. Aber ich denke da immer, was da passiert. Und wenn ich so einen Laubbläser höre oder auch die Verbissenheit mancher Personen beobachte, wie sie mit Laub das letzte, mit lauten Geräuschen das letzte Laubblättchen wegblasen, das gibt mir dann manchmal schon zu denken.
Radio Vorarlberg, Ansichten.
Buchautor Konrad Amber ist heute unser Gast in den Ansichten. Herr Amber, gibt es neben Natur und Bäumen noch ein Hobby für Sie? Und Fotografieren?
Naja, also das Schreiben von Berichten ist inzwischen immer mehr geworden. Ich mache ja viele Vorträge und inzwischen auch Beratungen für Firmen und Kommunen, was eben Begrünung betrifft. Das Ganze ist dann so im Umfeld von Pflanzen und Bäumen. Hobby gibt es natürlich auch. Ich habe eine ganz liebe Freundin. Ich genieße gerne Essen und wandere auch sehr oft. Aber meistens eben mit der Kamera. Es wird irgendwie meistens auch verbunden.
Übrigens, in Lustenau steht ein Weltrekord der Funkenzunft an. Mit dem höchsten Funken will ins Buch der Rekorde. Holz wird verbrannt, sagen die einen. Wahnsinn, meinen die anderen. Und was sagt der Konrad Amber dazu?
Der Funken finde ich eine faszinierende Möglichkeit, diese Technik und die Kunst des Funkenbauens vorzuzeigen. Ich denke allerdings, dass der Rekord damit erreicht wäre, wenn der Funken, den man hier aufbaut, einfach steht. Danach würde ich selbstverständlich das Holz wieder abbauen und es anderen Zwecken zuführen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das Holz in einer Nacht verbrennt. Das hat mit Tradition gar nichts zu tun. Das ist irgendetwas, was man halt jetzt zelebriert. Ich denke, dieser Weltrekordbau ist wirklich beachtenswert. Das Abbrennen könnte man lassen.
Wie beurteilen Sie eigentlich so grosso modo betrachtet die Wälder in unserem Raum als Schutz- und Bannwald? Nicht zuletzt gerade jetzt, wo die Lawinen die Täler bedrohen?
Unsere Wälder sind für unsere Sicherheit sehr wichtig, für die Sauerstofferzeugung und auch für den Wasserrückhalt. Wichtig ist, dass die Wälder gesund bleiben. Die kränkeln zum Teil, weil man in den letzten 200 Jahren natürlich forstwirtschaftlich viele Fehler gemacht hat, Sprichwort Monokulturen, Sprichwort diese Holzäcker von Fichten. Das waren Fehler, die man kurzfristig gemacht hat und nicht weiter gedacht hat. Das wird im Land, Gott sei Dank, an vielen Stellen sukzessiv umgebaut. Sprichwort zukunftsfähige Wälder. Das heißt, die werden öfters durchmischt mit Tief- und Flachwurzlern, mit Laub- und Nadelwäldern. Das braucht seine Zeit. Das braucht sehr, sehr lange, bis der Wald eben wieder feststeht, 80 bis 100 Jahre. Da sind wir auf gutem Weg. Ich sehe natürlich immer wieder, dass speziell die Holznutzer auch liebäugeln mit der Fläche, mit dem Schlag und so weiter, da noch schnell Nutzen herauszunehmen, was aus der einen Sicht wirtschaftlich gerechtfertigt ist, was aber in längerfristiger Sichtweise doch schädlich ist. Und wir sollten uns immer mehr bewusst werden, dass das ein Schatz ist, den wir haben, den viele Länder gar nicht haben, nämlich eben die Bergwälder, die gesunden Bergwälder, den es unbedingt zu erhalten gibt.
Das Jahr 2019 ist ja eigentlich noch recht jung. Haben Sie noch besondere Pläne für dieses Jahr?
Ja, für heuer steht einiges an. Ich habe bis jetzt schon 25 Vortragstermine reserviert bekommen, was mich sehr, sehr freut, dass mich überall hinzieht im deutschsprachigen Raum. Ich möchte tatsächlich an meinem dritten Buch beginnen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Und es gibt 2, 3 Beratungsprojekte, die sehr weit führen, Dachgarten, Kräutergarten und so weiter, die mich fast ein Jahr begleiten werden. Und dann würde ich für mich persönlich gern wieder mal 1-2 Mal ein paar Tage in einen Naturwald abtauchen und verschwinden und dort genießen und ja, Erfahrungen sammeln wollen.
Haben Sie über Ihre Leidenschaft für Natur und Bäume auch ganz besondere Freunde, Freundinnen weltweit kennengelernt?
Ja, tatsächlich. Es gibt ein großes Netzwerk von Dendrologen, das sind ja die Wissenschaftler der Bäume, Biologen auch, Veranstalter, die sich für Naturschutz oder für grüne Städte breit machen und einsetzen. Da hat sich sehr viel verändert und das ist wirklich sehr spannend. Wir sind in tollem Kontakt mit diesen Menschen. Jeder Einzelne für mich sehr, sehr wertvoll. Und ja, da lerne ich eigentlich jeden Tag dazu. Dafür bin ich sehr dankbar.
Wenn Sie einverstanden sind, kommen wir zum Ende unseres Gesprächs.
Ja, schade.
Konrad Amber alias Heinz Mattis war heute unser Gast in den Ansichten. Herzlichen Dank für Ihren Besuch. Wir wünschen
danke.
Ihnen weiterhin viel Freude in Ihrer Vermittlungsarbeit. Alles Gute.
Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Bitte gerne. Es bedanken sich Tonmeister Hans Hammer und Johannes Schmidl als Gastgeber und wir wünschen einen schönen Sonntag.
Radio Vorarlberg Ansichten. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.